Ich bin einfach begeistert von der Bibel. Dieses Buch ist ein geniales Meisterwerk. Es ist keine Sammlung von inspirierenden Sprüchen, die man auf Kalender drucken kann, sondern es erzählt eine zusammenhängende Geschichte. Alle Texte sind miteinander im Gespräch, beziehen sich aufeinander, kommentieren sich gegenseitig, entwickeln gemeinsame Motive und Themen. Ich finde es so genial. Ich habe in den letzten Jahren einen ganz anderen Zugang nochmal zur Bibel gefunden. Ich habe so eine tiefe Bewunderung und Begeisterung für diese Schriften. Und es machen so viele Texte für mich plötzlich mehr Sinn. Viele verwirrende Texte in der hebräischen Bibel im Alten Testament sind plötzlich viel verständlicher. Und viele der Aussagen oder Geschichten im Neuen Testament haben eine viel tiefere Bedeutung und Aussagekraft. Es ist nicht mehr nur eine zufällige Geschichte über etwas, was Jesus getan oder gesagt hat, sondern die Erzählung interagiert mit allen bisherigen Schriften, Geschichten der Bibel. Die Bibel ist wie ein großer Wandteppich. Wir haben hier, glaube ich, an der Wand solche Teppiche hängen. Und man kann diesen Teppich so betrachten, indem man sich direkt davor stellt und immer einen einzelnen Ausschnitt betrachtet. Jeden Tag schaut man einen kleinen Teil davon an. Und dann am nächsten Tag geht man ein kleines Stückchen weiter rechts. Manchmal sind es schöne Teile des Teppichs mit tollen Motiven, ja, künstlerisch gestaltet. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, was man sieht. Und man kann sogar einzelne Fäden anschauen und bewundern. Oh, dieses Marineblau. Ja, oh, der Faden, echte Wolle. Dieser Faden, der ist sogar mit Gold. Wahnsinn, es ist super. Und manche einzelnen Fäden und manche einzelnen Ausschnitte sind es auch wert, dass man sich lange Zeit nimmt, um sie anzuschauen und darüber nachzudenken. Aber wenn man verstehen will, wie alles zusammenhängt, dann muss man immer wieder einen Schritt zurückgehen und das große Ganze in den Blick nehmen. Und genau das möchte ich mit dieser Predigtserie machen, die wir jetzt die nächsten 4 Sonntage haben. Vielleicht sitzt du da und denkst dir, hä, ist doch klar, also so lese ich die Bibel schon die ganze Zeit. Dann ist das schön für dich, super, mach weiter so. Aber vielleicht geht es manchen von euch wie mir, dass einige der Texte, die wir in der Bibel finden, manchmal seltsam sind und unverständlich und manchmal auch richtig befremdlich. Und dann möchte ich dir durch diese Predigtserie ein bisschen den Blick öffnen für die verschiedenen roten Fäden, die sich durch diesen Wandteppich ziehen. Und wenn man die mal erkannt hat, dann tauchen sie plötzlich überall auf. Man kann gar nicht mehr, ohne die zu sehen. Wir wollen uns an diesen 4 Sonntagen genau solche Motive anschauen und beginnen heute mit dem Thema des Tempels oder der Gegenwart Gottes. Es wird eine sehr dichte Predigt, aber ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann. Ich möchte mit einer Frage an alle Bibelkenner unter euch starten. Wer baut in der Bibel einen Tempel? Ihr dürft gerne antworten. Wer weiß es? Salomo, genau, richtig. Gibt es noch jemanden, der irgendwie sowas wie einen Tempel baut? Ja, wir haben es vorher gehört. Mose hat irgendwie auch so eine Wohnung gebaut für Gott. Das ist alles richtig. Der erste allerdings, der einen Tempel baut in der Bibel, das ist Gott selbst. Auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt schafft. 6 Tage lang schafft er Ordnung im Kosmos. Er trennt Dinge voneinander, Licht und Dunkelheit, Wasser und Land. Er bevölkert die verschiedenen Gebiete mit Himmelskörpern und Vögeln und Fischen und Pflanzen und Tieren. Und ganz am Ende des 6. Tages setzt er den Menschen in seine Schöpfung. Der Mensch, der in Gottes Bild gemacht ist. Und am 7. Tag ruht Gott. Für uns ist das eine bekannte Geschichte. Aber wo ist jetzt der Tempel? Berechtigte Frage von jemandem aus unserer Zeit. Hätten wir diese Frage, wo ist hier der Tempel, vor 3000 Jahren gestellt, dann wäre die Antwort vermutlich gewesen, wie meinst du, wo ist der Tempel? Also, das ist der Tempel. Die erste Seite der Bibel beschreibt den Bau beziehungsweise die Einweihung eines Tempels. Ganz am Anfang beschreibt der Autor von Genesis über den Verlauf von 7 Tagen, wie Gott Ordnung schafft. Und für einen damaligen Israelit war klar, Gott schafft hier einen Tempel. Unter anderem aus 2 Gründen. Zuerst die 7 Tage. Es war ein symbolischer Zeitraum. Und wir lesen später in der Bibel das Fest der Tempelweihe. Wenn Salomo den Tempel einweiht, wie lange dauert das Fest? 7 Tage. Und zum Zweiten, der Höhepunkt der ersten 6 Tage ist die Erschaffung des Menschen als Gottes Abbild. Aber jetzt passt auf, das Wort Abbild ist das gleiche Wort, das später auch für Götterstatuen verwendet wird. Wenn man einen Tempel baut, dann setzt man das Abbild eines Gottes hinein. Ist ja klar. Gott baut einen Tempel und stellt auch eine Statue von sich auf. Und zwar uns Menschen. Wahnsinn, oder? Habe ich noch nie so verstanden. Aber es macht total Sinn. Das Ganze wird etwas klarer im 2. Kapitel. Da lesen wir von einem Garten in Eden. Und auch hier, Gott setzt den Menschen in diesen Garten. Und es gibt Bäume, von denen er essen kann. Und es gibt Wasser. Und es gibt Überfluss von allem. Und das Wichtigste, und da beginnt sich jetzt langsam dieses Thema von heute heraus zu kristallisieren. Das Wichtigste ist, Gottes Gegenwart ist bei den Menschen im Garten. Das zeichnet einen Tempel aus. Da, wo der Tempel ist, da ist Gottes Gegenwart. Und wir lesen, dass Gott die Tiere zu ihm bringt und schaut, wie der Mensch sie nennt. Wir lesen davon, dass Gott in der Kühle des Abends im Garten spazieren geht. Der Garten in Eden ist ein Ort der Gemeinschaft von Gott und den Menschen. Und es war ganz bewusst so, denn Gott hatte ja einen Plan für den Menschen und seine Schöpfung. Er wollte mit ihnen gemeinsam dieses Projekt Eden voranbringen. Ich nenne es jetzt mal so, Projekt Eden, ja, diese Schöpfung, die er gestartet hat. Der Plan Gottes, mit den Menschen als seine Repräsentanten die Erde zu gestalten. Es war die optimale Startumgebung dafür. Gott und Mensch, und es gibt Überfluss und Eden sollte sich verbreiten. Dieser Garten war der Ort, an dem sich Himmel und Erde überlappen. Gottes Bereich, der Himmel, und unser Bereich, die Erde, sind wie 2 Folien, die sich im Garten Eden treffen. Jetzt haben wir diesen Startpunkt. Die ersten 2 Kapitel der Bibel bereiten uns vor auf eine großartige Geschichte mit Gott und den Menschen. Es ist alles ready. Gott hat die Erde für den Menschen geordnet, die Pflanzen sind da, die Tiere sind da, der Mensch ist fertig. Er hat sogar eine essentielle Partnerin bekommen, durch die dieses ganze Projekt überhaupt erst funktionieren kann. Jetzt geht's los. Ja, die Menschen können die Erde bebauen, können das Potenzial, das Gott in die Schöpfung reingelegt hat, voll zur Entfaltung bringen, können den Garten Eden immer weiter ausbreiten. Yes, alles soll so werden wie der Garten. Könnt ihr euch das vorstellen, wie cool das wäre? Die ganze Erde, einen Garten mit Obstbäumen, mit wunderschönen Blumen, mit Farben, alles drum und dran. Oh, es hätte so schön werden können. Aber schon im 3. Kapitel machen die Menschen einen Fehler. Sie wollen selbst entscheiden, wie es mit ihnen und dem Projekt Eden weitergeht, ohne Gott. Und deswegen müssen sie den Garten verlassen. Sie müssen dahin, wo Gott nicht am Abend spazieren geht. Dahin, wo nicht der Überfluss ist. Sie verlieren Gottes Gegenwart. Sie verlieren den Tempel. Und damit beginnt das Drama der nächsten 1200 Seiten im Alten Testament. Also bei mir sind es zumindest 1200 Seiten, je nach Druckgröße ist es vielleicht auch länger. Aber so soll es eigentlich nicht sein. Der Plan war, dass Gott bei uns Menschen ist und dass wir bei ihm sind. Aber spätestens, wenn wir im 11. Kapitel angekommen sind, beim Turm zu Babel, merken wir, das Projekt ist gescheitert. Das mit den Menschen und Gott, das funktioniert irgendwie nicht. Wenn irgendein Weg vorwärts sein soll, dann brauchen wir Gottes Eingreifen. Und Gott hätte an dieser Stelle auch sagen können, Weißt du was, ich gebe es auf. Ja, ich habe es mit Adam versucht, ich habe es mit Noah versucht. Sorry, aber mit den Menschen funktioniert es nicht. Sollen die doch machen, was sie wollen. Aber Gott liebt uns so sehr, Gott ist so fixiert auf uns Menschen, dass er uns nicht aufgibt. Er setzt wortwörtlich Himmel und Erde in Bewegung, um sein Projekt Eden wieder auf Kurs zu bringen. Und wie macht er das? So wie Gott eigentlich immer handelt, nämlich durch Menschen. Er beruft einen Mann, Abraham, später Abraham genannt, und er gibt ihm ein Versprechen. Und er sagt zu ihm, durch dich und deine Familie will ich den Segen von Eden wieder zu den Menschen bringen. Gott will bei diesem Mann und bei seiner Familie sein, mit dem Ziel, dass alle Völker irgendwann wieder in Gottes Gegenwart kommen. Denn das ist es, was nötig ist. Wenn das Projekt Eden weitergehen soll, dann muss Gott wieder zu den Menschen kommen. Mit Abraham beginnt die Geschichte vom Volk Israel. Jetzt kommt diese Geschichte im Schnelldurchlauf. Bei Abraham, Isaak und Jakob ist dieses Thema der Gegenwart Gottes immer wieder punktuell sichtbar. Zum Beispiel, als Jakob eines Nachts die Vision der Himmelsleiter hat. Da hat er auch einen Moment, wo er in den Himmel sehen kann, wo Himmel und Erde sich wieder berühren. Aber so richtig Fahrt nimmt die ganze Sache erst in Ägypten auf. Die Israeliten, also die Nachkommen von Abraham, sind in Ägypten versklavt und schuften für den Pharao. Und Gott hört ihr Rufen und ihr Ächzen. Und er fasst einen Beschluss. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese Menschen wieder zurückkehren sollen in das verheißene Land. Ich will sie befreien aus der Sklaverei und sie sollen mein Volk sein und ich will bei ihnen wohnen. Und es geschieht so. Ihr kennt die Geschichte alle, die 10 Plagen, das Passafest und schließlich der Auszug des Volkes aus Ägypten. Und hier treffen wir auf die nächste wichtige Station auf unserem Weg durch die biblische Geschichte. In dem Bericht vom Auszug der Israeliten aus Ägypten heißt es, also sie sind schon aus Ägypten raus, nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, schlugen sie ihr Lager am Rand der Wüste auf. Während der Wanderung zog der Herr vor ihnen her. Tagsüber wies er ihnen den Weg in einer Wolkensäule und nachts leuchtete er ihnen aus einer Feuersäule, damit sie Tag und Nacht unterwegs sein konnten. Nie verließ die Wolken- und Feuersäule ihren Platz an der Spitze des Zuges, weder am Tag noch in der Nacht. Gottes Gegenwart ist bei seinem Volk. Er führt sie aus Ägypten und ist bei ihnen. Er weist ihnen den Weg. Dieses Bild der Wolken- und Feuersäule könnt ihr euch merken, das wird später nochmal wichtig. Die Erzählung geht weiter. Die Israeliten gehen durch das geteilte Meer und kommen letztendlich an den Berg Sinai. Und dort sehen sie das ganze Volk Gottes Gegenwart auf dem Berg. Eine Sturmwolke verhüllt den Berg. Das muss ein Wahnsinnsanblick gewesen sein. Die Gegenwart Gottes ist beängstigend. Aber Mose geht als Repräsentant zu Gott und das Volk und Gott schließen einen Bund. Sie heiraten quasi. Gott heiratet sein Volk. Und er gibt Mose alle möglichen Anweisungen für diesen Bund. Da geht es nächste Woche dann drum, um das Gesetz. Und während die Israeliten an diesem Berg lagern und während dieser ganzen Prozedur, sagt Gott dann, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Gottes Gegenwart soll endlich wieder zurück zu den Menschen kommen. Das ist die Hoffnung, die wir seit Kapitel 3 der Bibel haben. Und es macht ja auch total Sinn. Gott und Israel heiraten, sie schließen einen Bund, dann sollen sie auch zusammen wohnen. Das ist ja bei uns nicht anders. Als meine Frau und ich geheiratet haben, sind wir auch zusammengezogen. Klar, wenn man verheiratet ist, dann wohnt man beieinander. Bevor wir zur nächsten Station weitergehen, will ich noch einen kurzen Moment auf diese Wohnung eingehen, die Gott sich da bauen lässt. Wir haben es vorher in der Lesung schon ganz kurz gehört. Das Ganze ist ein Zelt. Ist ja auch irgendwo sinnvoll, weil Israel war ja noch eine Zeit lang unterwegs. Und der treffende Name für dieses Zelt ist das Zelt der Begegnung.
Warum?
Weil das der Ort sein wird, wo Israel Gott begegnen kann. Gott hat genaue Vorstellungen davon, wie dieses Zelt aussehen soll. Und es scheint auf den ersten Blick etwas langweilig zum Lesen, diese ganzen Vorschriften, wie lang, wie hoch, wie breit, wie das ausschauen soll. Aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man viele Muster wieder, denen man früher schon mal begegnet ist. Es gibt so viele Parallelen von diesem Zelt zum Garten Eden. Die Engel am Eingang, der siebenarmige Leuchter als Baum des Lebens, die ganzen Passage, wie das Zelt der Begegnung errichtet wird, alles ist eine Parallele für den Garten Eden. Es ist so genial. Was will ich damit sagen? Das Zelt der Begegnung, dieses Zelt, wo Gottes Gegenwart sein wird, ist wie ein kleines Mikro-Eden, wo Gott bei seinem Volk wohnt. Es ist der Himmel auf Erden, so wie im Garten damals, Himmel und Erde überlappen an einem Punkt. Und der Höhepunkt des Ganzen ist, Gottes Gegenwart erfüllt tatsächlich das Zelt. Wir haben es vorher in der Lesung gehört. Ich möchte uns den einen Satz noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. So vollendete Mose den Bau des Heiligtums, da kam die Wolke des Herrn auf das Begegnungszelt herab und seine herrliche Gegenwart erfüllte die neu errichtete Wohnung. Wahnsinn. Endlich ist es soweit, Gott wohnt bei seinem Volk. Gott ist eingezogen. Jetzt gibt's nur ein klitzekleines Problem. Niemand kann in das Zelt eintreten. Das ist schon mal ein bisschen schlecht, weil Gott einfach so anders ist. Ja, er ist so heilig, er ist pure Kraft. Nicht mal Mose, der schon ganz viel mit Gott Kontakt hatte, kann in dieses Zelt gehen, ohne zu sterben. Ich habe mal einen Vergleich gehört und finde den eigentlich sehr passend. Gott ist wie die Sonne. Sie schenkt Leben, sie schenkt Licht, aber wenn du in ihre direkte Gegenwart kommen würdest, dann würdest du sterben, würdest du vergehen. Nicht, weil die Sonne böse ist, sondern weil sie so anders ist als du, weil sie so kraftvoll ist, so stark, pures Leben, pure Energie. Wir haben da gar keine richtigen Worte, um das zu beschreiben, aber der Vergleich mit der Sonne hat mir zumindest geholfen, das irgendwie mir vorzustellen. Wenn Gottes Gegenwart in dieses Zelt kommt, dann ist es so, als würde die Sonne auf die Erde kommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, es braucht irgendeinen Schutz, irgendeinen Mechanismus, dass überhaupt Beziehung möglich ist, dass überhaupt Begegnung möglich ist. Und da kommen dann die ganzen Opfer ins Spiel. Wir haben jetzt an der Stelle nicht die Zeit, um da detailliert drauf einzugehen, aber der Opferritus der Israeliten hat genau das Ziel, die Reinheit herzustellen und zu bewahren, die nötig ist, dass das Volk in der Gegenwart Gottes sein kann. Wir halten fest, Gott schafft eine Möglichkeit, wie er und sein Volk die Menschen wieder zusammenleben können. Seid ihr noch dabei? Sehr gut. Wir spulen in der Geschichte ein bisschen vor und kommen in die Zeit der Könige. Israel wünscht sich einen König und bekommt erst Saul und dann David und dann schließlich Salomo. Und Salomo ist derjenige, der den ersten wirklichen Tempel baut. Haben wir vorher ja schon treffend festgestellt. In Jerusalem, es muss ein riesiges majestätisches Bauwerk gewesen sein. Und auch hier sehen wir wieder Parallelen zum Zelt der Begegnung und dem Garten Eden. Der Tempel ist voll mit Bildern von Früchten, von Granatäpfeln, von Bäumen, von Garten. Auch der Tempel ist ein Mikro-Eden, in dem Gottes Gegenwart bei seinem Volk ist. Und in 1. Könige 8 lesen wir, wie Gott auch in diesem Tempel einzieht. Da heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also wieder ganz ähnlich wie damals bei dem Zelt. Und an dieser Stelle könnten wir aufhören und sagen, ja wunderbar, das ist die Geschichte des Tempels. Der Tempel ist jetzt da, Gott wohnt bei seinem Volk, Eden ist wieder zurück auf der Welt, perfekt. Jetzt gibt es nur ein Problem, so wie ganz am Anfang auch. Israel ist dem Bund mit Gott nicht treu. Und als Folge passiert das Gleiche wie im Garten. Sie verlieren Gottes Gegenwart. Der Tempel wird zerstört, Israel muss ins Exil. Gottes Gegenwart ist erneut verloren. Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil bauen zwar einige Israeliten den Tempel wieder auf, aber es wird nie berichtet, dass der zweite Tempel wieder so mit Gottes Gegenwart gefüllt wird wie der erste. Und damit endet die hebräische Bibel, unser Altes Testament. Es bleibt die Hoffnung bestehen, dass Gottes Gegenwart irgendwann wieder zu seinem Volk zurückkehrt. Eine ganz kurze Wiederholung der bisherigen Stationen. Also wir haben angefangen im Garten Eden. Gottes Gegenwart war bei den Menschen. Es war der perfekte Startpunkt. Aber die Menschen haben rebelliert gegen Gott und mussten seine Gegenwart verlassen. Dann sind wir in die Geschichte Israels eingetaucht. Wir hatten den Auszug aus Ägypten, wo Gott in einer Feuersäule ihnen vorausgegangen ist. Dann die Begegnung am Berg Sinai. Danach die Wohnung Gottes bei seinem Volk im Zelt der Begegnung. Und schließlich der Tempel, der irgendwann zerstört und zwar wieder aufgebaut wird, aber Gott wohnt nicht darin. Wer kann sich noch an den zweiten Lesungstext erinnern? Es war der Anfang des Johannesevangeliums. Jetzt kommt die Zeit, wo Jesus auf die Bildfläche tritt. Wir haben gelesen, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und zeltete unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Klingelt's bei euch in den Ohren? Jesus zeltete unter uns. Das ist die wörtliche Übersetzung von dem Wort, das hier steht. Man liest fast immer, er wohnte unter uns. Aber ich glaube, für unsere Absicht heute ist diese Übersetzung des Zeltens die bessere Übersetzung. Wo haben wir bisher von einem Zelt gelesen? An welches Zelt würde ein Jude in der Zeit des zweiten Tempels denken, wenn er so einen Satz liest? An das Zelt der Begegnung. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wo war die Herrlichkeit des Herrn bisher immer? Im Tempel, im Zelt der Begegnung, im Garten Eden. Johannes sagt es hier auf seine Weise ganz deutlich. Jesus ist der wahre Tempel. Er ist die Gegenwart Gottes in Person. Das ist unsere nächste Station, Jesus. Insbesondere im Johannesevangelium wird diese Aussage deutlich, aber auch bei den anderen drei Evangelien. Zahlreiche Geschichten berichten davon, wie Jesus etwas tut, was eigentlich im Tempel stattfindet. Wo eigentlich der Tempel der richtige Ort wäre. Er vergibt Sünden. Das darf nur der Priester im Tempel im Namen Gottes. Er spricht Menschen Reinheit zu. Er sagt sogar in Matthäus 12, ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wow, ganz schön anmaßend. Aber der Tempel und das Zelt der Begegnung waren nur Hinweise auf eine zukünftige Realität, eine Hoffnung. Und Jesus geht umher und verkündet mit Worten und Taten, ich bin die Erfüllung dieser Hoffnung. Ich bin Jahwe, der Gott Israels, der zu seinem Volk zurückkehrt. Ich bin der wahre Tempel. Der wahre Tempel ist nicht ein Ort, sondern er ist eine Person. Jesus. Wenn du das nächste Mal in einem Evangelium liest, dann achte mal darauf, wie Jesus und der Tempel in Verbindung gebracht werden. Es ist echt genial. Aber hier ist unsere Geschichte noch nicht vorbei. Schon bei Jesus selbst sehen wir, dass die Gegenwart Gottes bei den Menschen ein großes Thema ist. In Johannes sagt er einmal seinen Jüngern, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Oder die ganz bekannte Stelle, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes ist zu den Menschen zurückgekehrt. Nach Jesu Tod und Auferstehung kündigt er an, dass er zwar gehen wird, aber seine Nachfolger trotzdem nicht alleine zurückgelassen werden. In anderen Worten, Jesus verlässt die Erde, aber Gottes Gegenwart bleibt. Und ihr wisst alle, was als nächstes kommt, nämlich Pfingsten. Wir sind fast am Ende angekommen. Wir haben nur noch zwei Stationen, die Gemeinde und die neue Erde. Im Bericht über Pfingsten in der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie, also die Jünger, alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen oder vielleicht auch Feuersäulen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Auch hier beschreibt Lukas die Gegenwart Gottes mit bekannten Begriffen. Ja, das Brausen vom Himmel, der Sturm, das erinnert an die Gegenwart Gottes auf dem Berg Sinai. Das hatten wir vorher ganz kurz. Und die Feuerzunge und die Feuersäule, ja, hatten wir beim Auszug aus Ägypten. Es wird deutlich, die Nachfolger Jesu sind jetzt die Orte der Gegenwart Gottes auf der Erde. Die Gemeinde ist der neue Tempel. Wir haben es vorher in dem Lied gesungen, Gott ist gegenwärtig. Das feiern wir, dass wenn wir zusammenkommen, dass Gott da ist. Was bedeutet das für uns? Die Gegenwart Gottes in seinem Volk bedeutet, dass wir jetzt Teil des neuen Tempels sind. Jesus ist das Zentrum des Ganzen oder wie die Apostel es ausdrücken, der Eckstein. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, deshalb seid ihr nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Heiligen Geist lebt. Gott wohnt in dir und unter uns. Das hat Auswirkungen für uns persönlich und für uns als Gemeinschaft. Persönlich wollen wir ein schöner Wohnort für den Heiligen Geist sein. Wir wollen auf unseren Körper achten, wollen in Reinheit leben. Jesus hat uns rein gemacht, dass diese Beziehung, diese Begegnung überhaupt erst möglich ist. Deshalb wollen wir das wertschätzen und Verhaltensweisen ablegen, die Gott nicht gefallen. Wir wollen uns gute Gewohnheiten aneignen. Es tut uns gut, immer wieder bewusst Tempelzeiten in unseren Alltag einzubauen, in denen wir mit Gott ins Gespräch kommen, auf ihn hören und seine Gegenwart in uns spüren. Und wir als Gemeinde wollen ein Ort sein, an dem Gott Raum hat. Wir wollen offen sein für den Heiligen Geist, der in uns wohnt und unter uns wirkt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Menschen Gott erleben können, in der Menschen Gott begegnen können. Im Tempel haben Menschen ihre Beziehung mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Wenn wir als Gemeinde der neue Tempel sind, dann sind wir jetzt der Ort, wo Menschen hinkommen, um ihre Beziehung mit Gott wieder ins Lot zu bringen. Paulus schreibt insbesondere an die Gemeinde in Korinth zu diesem ganzen Thema. Wir und die Gemeinde als der Tempel Gottes, deswegen, wenn du dazu mehr lesen willst, dann lies einfach die beiden Korintherbriefe. Wir sind am Ende angekommen. Was will ich, dass ihr euch heute mitnehmt? Gottes Gegenwart zieht sich als ganzes Thema durch die Bibel. Es beginnt im Garten Eden, aber wir verlieren diese Gegenwart, weil wir uns gegen Gott entscheiden. Aber Gottes Ziel ist es, diese Beziehung wiederherzustellen. Wir haben verschiedene Stationen uns angeschaut, die Rauch- und Feuersäule, das Zelt der Begegnung, der Tempel in Jerusalem. Nachdem der Tempel zerstört wurde und die Gegenwart Gottes wieder verloren ist, bleibt diese Hoffnung bestehen, dass Gott zurückkehrt. Und das passiert in Jesus. Er ist die Gegenwart Gottes, der wahre Tempel. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung sind es seine Nachfolger, seine Gemeinde, wir, in der Gott auf der Erde gegenwärtig ist. Wir als Einzelne, deswegen sollen wir rein sein vor Gott. Und wir als Gemeinde, deshalb sollen wir ein Ort sein, wo Menschen Gott erleben können und einen Vorgeschmack auf Eden kriegen. Ich habe auf der ersten Seite der Bibel angefangen mit dem Schöpfungsbericht und ich möchte auf der vorletzten Seite der Bibel aufhören. Ich sagte am Anfang, das Ziel ist, dass Gottes Gegenwart die ganze Schöpfung durchdringen. Die ganze Erde soll Eden werden. Wir haben diese Hoffnung, dass es eines Tages so sein wird. Mit Jesus hat es begonnen und irgendwann wird es vollendet. Und Johannes, der Autor des letzten Buchs der Bibel, gibt uns einen Blick auf diese Zukunft. Und das ist unsere letzte Station. Da schreibt er in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und ein paar Sätze später schreibt er, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Amen.